Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker,
Andreas, der Oldie
und Sebastian, der Musiker.
Und wir sind wieder zurück mit unserer Folge 6, die wie immer von meinmusikpodcast.de präsentiert wird. Heute haben wir für euch im Gepäck wieder einmal, wie immer natürlich, drei Alben. Einmal Quecur von Sigur Rós, dann Horizons von Beyond the Black und Stadium Arcadium von den Red Hot Chili Peppers. Ja, wie immer haben wir drei der Alben schon letzte Woche ausgesucht, wie ihr wisst. Und letzte Woche, oder vor zwei Wochen besser gesagt, hatten wir auch ein Album im Gepäck, das uns allen sehr, sehr gut gefallen hat, nämlich Erstaunlich klar von Das Moped. Und da haben wir uns dann auch sehr gefreut, dass in der Zwischenzeit, bevor wir jetzt aufgenommen haben, die Jungs von Das Moped sich gemeldet haben und ja, gesagt haben, dass sie die Folge gehört haben, dass es ihnen sehr gut gefallen hat. Und da wollten wir uns auf jeden Fall nochmal bedanken für das Feedback und für die Rückmeldung. Und da könnt ihr als Zuhörer vielleicht auch mal gespannt sein. Vielleicht gibt es da in Zukunft auch noch was von denen zu hören.
Also wir haben uns sehr riesig gefreut. War eine Riesenfreude.
Auf jeden Fall. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ein Künstler dann auch wirklich das hört, wie wir hier drüber sprechen. Und ja, mit Pink Floyd wäre das sicher auch schön gewesen, aber von das Moped.
Also in Teilen riesig. Kann ja dann nur noch jemand schreiben. Ja. Weil der eine oder andere ist da in einer anderen Galaxie.
Schwierig, ja. Ja, die drei Alben habe ich jetzt schon genannt. Wie immer die obligatorische Frage zum Auftakt. Wie war für euch die Vorbereitungszeit in den letzten Tagen und Wochen?
Hauer. Also ich war kurz davor, nach circa 2 Minuten abzubrechen bei Sigur Rós. Boah, das war schon sehr, sehr, sehr schwierig, dran zu bleiben. Aber so wie es beschrieben ist, man muss Sigur Rós mindestens 2 bis 4 Mal hören, um einen Zugang zu finden zur Musik. Was ich dann auch getan habe, als ordentlicher Podcast-Produzent und Mitwirkender, muss man sich quälen. Die Revanche fällt heute, also ich habe mir was einfallen lassen. Böses Atmen hier am Tisch. Ja, es fiel mir sehr schwer und es fiel mir bis zum Schluss schwer. Also ich habe nicht wirklich einen guten Zugang gefunden, aber wir hatten ja beide gesagt, dass das Entscheidende ist, man muss die live sehen. Und ich glaube, das könnte jetzt tatsächlich der Schlüssel zum Glück sein.
Na, sehr gut, dann wissen wir ja, wenn wieder Konzerte erlaubt sind, wo ein Ticket besorgt werden muss als Geburtstagsgeschenk. Da freust du dich was sehr drüber.
Na, zum Geburtstag wünsche ich mir schon was Gescheites. Ne?
Sebastian, wie war es bei dir?
Ja, war auch eine interessante Woche. Ich meine, Sigur Rós hatte ich schon mal live gesehen, habe ich auch schon mal gehört gehabt, gerade auch das Album, weil du mir das irgendwann mal so empfohlen hattest. Aber es war mir jetzt nicht mehr so ganz, also ich meine, klar, die Musik von Sigur Rós war mir bewusst, wie es klingt. Aber so ein ganzes Album am Stück durchhören habe ich jetzt länger auch nicht mehr gemacht von Sigur Rós und war da, ja, fand das eigentlich ganz gut. Red Hot Chili Peppers hatte ich ja selbst vorgeschlagen, da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen, das ist einfach toll. Und bei Beyond the Black war ich so ein bisschen hin und her gerissen, ja, hab's ein paar Mal gehört so, aber war jetzt nicht so mein Favorit, sage ich mal. Würde ich jetzt nicht, wie ich ja gerne sage, in die Daily Rotation oder so bei mir, oder in die Heavy Rotation mit aufnehmen, glaube ich.
Aber Sigur Rós?
Habe ich nicht gesagt.
Ja, ist schon. Also bei mir ist es auch so ein bisschen ähnlich gewesen, mit der Ausnahme halt, dass bei mir Sigur Rós auf jeden Fall einen besonderen Platz auch in meinem Herzen haben und in meinen Ohren. Und Red Hot Chili Peppers kannte ich auch schon, das Album. War mal wieder schön, das zu hören. War ähnliches Erlebnis wie zuletzt bei Linkin Park vor ein paar Wochen, wo ich gedacht habe, das war ein Album, was ich zu einer gewissen Zeit sehr oft gehört hatte und sehr viel gehört hatte.
Die haben wir vermutlich auch zusammen sehr viel gehört.
Halt. War auch eine ähnliche Zeit, also vielleicht ein Tick früher das Red Hot Chili Peppers Album als das Minutes to Midnight von Linkin Park letztes Mal. Haben wir auch im Auto viel gehört, wo du auch dabei warst, Papa.
Damals. Also,
ob du dich das noch erinnerst. Ja, so war es jetzt nicht gemeint.
Nee, schon klar. Temporäre Demenz tritt schon ein, schon klar.
Sigur Rós. Nee,
partielle heißt das. Partielle Demenz.
Ja, beim hast du schon wieder vergessen, wie der Begriff heißt.
Ja, genau. Ja, seht, es läuft. Aber ich muss mich entschuldigen bei den Hörerinnen und Hörern. Ich habe nur was über Sigur Rós gesagt. Wusste ja nicht, dass wir schon die zwei anderen auch ansprechen.
Ja, erstmal hier so eine allgemeine das Befindlichkeit.
Red Hot Chili Peppers war halt viel. Also wenn man sich ordentlich vorbereitet und zu jedem Titel probiert auch was zu sagen. War es schon sehr zeitintensiv Und Beyond the Black, ja, aus Sing Mein Song kann dich das Fräulein haben, sozusagen. Und von daher war das so mein... Aber kommen wir später zu, will ich gar nicht groß ausholen. Sigur Rós ist jetzt das Thema.
Genau, wir fangen an mit Sigur Rós. Gehen mal direkt mal rein. Und Papa, du hast ja schon ziemlich eingängig so deinen allgemeinen Eindruck geschildert. Sebastian, du hast kurz was angestoßen, aber vielleicht noch mal so wirklich intensiver bisschen was dazu, wie du es erlebt hast, speziell jetzt das Album noch mal so zu hören.
Wie ich es erlebt habe, kann ich gerade von heute, weil ich habe es mir heute noch mal angehört. Ich hatte heute früh Feierabend, habe mich dann daheim noch mal hingelegt. Und da ist der wichtige Punkt, ich habe mich hingelegt und habe Sigur Rós angemacht. Und ich bin, glaube ich, beim zweiten Lied eingeschlafen und irgendwann kurz vorm Ende bin ich wieder aufgewacht. Weil es einfach, also ich stelle mir vor, wenn dieser Jonsi mein Vater wäre und mich mit so einem Singsang in den Schlaf singen würde, das ist doch schon auch schön.
Naja, aber ganz ehrlich, das Album ist doch jetzt gar nicht so Singsang. Also die
anderen Alben von Sigur Rós, aber so...
Doch, Singsang.
Ja, im Vergleich zu anderer Musik ist es natürlich Singsang so.
Aber es ist doch trotzdem immer noch sehr intensiv so vom Instrumental her.
Ja, klar,
das ist schon sehr kraftvoll und auch irgendwo so bedrohlich. Ich könnte mal da nicht so einschlafen, ohne
Albträume zu kriegen. Probier es
mal
aus. Ja. Also hat sehr gut funktioniert mit dem Album. Aber insgesamt, ich habe als Worte für das Album aufgeschrieben, ultrasphärisch, magisch, mysteriös. Und vielleicht bedrohlich passt auch noch so ein bisschen mit rein. Aber das sind so die Eindrücke, die mir so ja, hängen geblieben sind von dem Album. Aber insgesamt schon ein schönes Hörerlebnis auf jeden Fall.
Wie habt ihr es, oder Papa, wie hast du es denn vielleicht gehört? Eher so als ein, oder wahrgenommen, eher als ein Album, was man als Gesamtkunstwerk so durchhört? Oder eher eins, wo die einzelnen Lieder so ein bisschen hervorstechen? Und wenn überhaupt, dann wird man eher auch wieder zu einzelnen Liedern zurückgehen.
Also Kunst, naja, Werk eher nicht. Also eher so einzelne Passagen, einzelne Titel, ja, kann man sich nochmal anhören. Nee, hab an der Stelle keinen Zugang gefunden, keinen rote Faden, weil die Musik mir völlig fremdartig vorkommt. Also das ist weder... Ja. Ist nicht einordnenbar und das macht es schwierig. Ich habe dann bei alle Volkshochschule gegoogelt, bundesweit, habe aber leider nirgends einen Kurs über von Lenzka gefunden, also diese Sprache, diese Kunstsprache. Das hätte mich interessiert, von Lenzka würde ich gerne lernen, weil das ist was ganz, und vor allem Lenzka. Ne?
Also. Ja, klar. Hier, die Familie Lenz ist hier im Einsatz, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen.
Und die Idee, mit die Gitarre mit einem Cellobogen zu spielen, das müssen wir noch probieren, Sebastian. Also das,
das müssen wir echt mal machen.
Das erzeugt
aber schon, wo kriegen wir einen Cellobogen her?
Das ist die größere Frage, ne?
Ah ja, der Cellobogen
wird jetzt... In der Zahligen Schule gibt es jetzt auch Streicher, da können wir einbrechen und...
Machen die Farbe an die Wand, oder?
Oh. Wow. Wow, der lag da und du hast ihn genommen.
Ja, jetzt.
Ja, guck mal, Leute, ihr habt irgendwie 12 Gitarren kombiniert. Da werdet ihr euch doch irgendwie noch einen Cellobogen zulegen können. Das darf ja wohl nicht das Problem sein.
Ja, das ist ja richtige Musik. Das kostet ja dann auch. Ne? So, also zurück zu den Damen und Herren aus dem hohen Norden.
Weil ja. Hier, ich direkt mal ein Einwand. Du hast gesagt, diese Sprache würdest du gerne lernen, aber die war auf Lenzka. Dem Album ja gar nicht, wurde gar nicht viel benutzt, glaube ich.
Einmal.
Nur einmal nämlich, ja. Genau. Der Rest war isländisch, wobei den Unterschied hört man halt nicht.
Ja, allein diese Buchstaben, also diese Kringel, und ist das wirklich bei isländisch so?
Ja, es macht uns jetzt auch das Ganze ein bisschen schwer, über das Album zu reden, wenn wir Titel wollen.
Ah, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ne? Ich habe es natürlich übersetzt, aber die Übersetzungen sind vom Isländisch ins Deutsche katastrophal,
definitiv. Hättest du vielleicht erst ins Englische und dann nochmal ins Deutsche.
Hat auch nichts gebracht, habe ich auch probiert, aber das, ich glaube, da versagt alles. Also allein an den Satzzeichen oder was es da sind, also... Ifir, Bord und Stormur. Stormur geht ja noch, der Sturm. Da habe ich sogar gehört, ne? Also es war für mich fast ein Ohrwurm.
Ja, das war
Stormur. Sehr, genau, das jetzt steigen wir schön in die Lieder ein. Das war sehr poppig,
habe ich aufgeschrieben. So.
Poppig. So ein bisschen, ja, im Fall, also jetzt für Sigur Rós.
Ja, genau, fast schon ein Ohrwurm, so. Weil melodisch.
Ja. Ja. Hat sich für mich auch ein bisschen angehört, wie so ein die Hintergrundmusik für einen isländischen Til Schweiger-Film. Ich meine, das will ich mir gar nicht erst vorstellen, wobei vielleicht wird es besser, wobei der Til Schweiger-Film haben wir eigentlich immer diesen rosa Filter, vielleicht sind diese Island-Filter dann einfach ein bisschen blauer und dann einfach derselbe Film mit einem blauen Filter und dann die Musik, vielleicht wird er besser, aber die Hoffnung habe ich nicht so wirklich.
Insgesamt ist die Musik, finde ich, so filmreif irgendwie, also man kann sich alles vorstellen, dass da irgendwie so eine, das bei irgendwelchen Filmen benutzt wird und so im Hintergrund, keine Ahnung, bei dramatischen Szenen oder so halt immer das so ein bisschen Sigur Rós läuft. Also ich glaube, die könnten auch alleine irgendwie einen Film vertonen von der Musik her.
Ja, an einigen Stellen fand ich auch, dass das so ein bisschen so eine sehr hoffnungsvoll, frohe, positive Momente hatte, die dann vielleicht auch einfach...
War das auf der B-Seite?
Nee, so gerade so im Kontrast zu diesen düsteren und harten Momenten ist dann immer wieder, gerade bei dem eben genannten Stormwind ist mir das aufgefallen, dass das doch teilweise auch sehr hoffnungsfroh und positiv klang. Hat sich an der Stelle für mich auch ein bisschen angehört wie eine etwas verträumtere und höhere Version von The Killers, speziell bei dem Lied. Grundsätzlich auch das Lied Nummer 7, Rafstraumur, fand ich auch ein sehr positives Lied, was mir auch gut gefallen hat. Wenn das, habe ich auch mir notiert, wenn das Englisch gewesen wäre, dann wäre es auch ein schöner, guter Popsong gewesen.
Gutes Stichwort mit Englisch, nämlich beim Lied 8, Blabrauur, dünner Faden auf Deutsch. Da habe ich mir gedacht, gerade am Anfang diese Gitarren, die da kommen, das klingt Coldplay-artig. Und dann habe ich mir gedacht, wie würden allgemein die Lieder klingen, wenn da irgendwie jemand anderes drauf singen würde, so. Ob das dann...
Ja, nicht mal nur jemand anders, sondern einfach nur Englisch. Ich glaube, wenn das auf Englisch gesungen wäre, würde man das ganz anders wahrnehmen, weil es irgendwie griffiger und greifbarer ist. Aber diese ungewöhnten Töne lassen einen dann automatisch auch das ganze Lied so fremdartig ein Stück weit wirken, was ich persönlich ganz, ganz schön finde.
Was eben gar nichts ist, wo man sich jetzt auch irgendwie dran festhalten kann oder mal mitsingen könnte oder sowas. Ich denke, wenn es auf Englisch wäre, gäbe es bestimmt Stellen, wo man irgendwie, ich mein, jetzt macht mal, wenn man mitsingen
auch
mal wollte, macht mal irgendwelche Geräusche so.
Genau. Wobei ich habe, also eine Übersetzung hat geklappt bei Ify Board. Das ist ja ein Hoppelandisch, also das ist, glaube ich, ein anderes Synonym für diese Kunstsprache, Hoppelandisch. Und das war übersetzt dann in Setzen Sie sich gerade hin, Ellbogen vom Tisch, in Schauer und Schütteln und gießen Sie die Suppe.
Ja, wunderbar, oder?
Also da kommt dieses elementare Suppenessen, Ellbogen auf den Tisch. Hab dann tatsächlich aber auch so den einen oder anderen gefunden, der über diese Gruppe was geschrieben hat und da fand ich einfach so ein paar Dinge, die sind zumindest vorlesenswert. beim Titel Isyaki beklagt der Sänger die Quecksilbernatur seines Liebesinteresses, während die Beziehung wieder von eiskalt zu flammheiß zu eisig und still wechselt. Wie ich das gelesen hatte, bin ich gleich zum nächsten Lied und alles war gut.
Das muss man erstmal sacken lassen.
Ja, muss man, definitiv. Aber ich habe auch was Interessantes gehört bei Brennistein. Schwefel, also der Titel Schwefel. 3 Minuten 30, ein astreines V2 Brabbeln einer Harley. Also reinhöre, 3:30, am Motorrad
mit Mikrofon. Das habe ich wahrscheinlich als Raketenstart gehört.
Naja, so schnell sind die Harleys nicht,
aber, nee, aber
Brabbeln
aber,
kann schon sein.
Ja, weil da waren nämlich so ein paar Geräusche, oder allgemein sind ja auf dem Album extrem viele so Soundeffekte, wo man überhaupt nicht zuordnen kann, was es jetzt ist. Ich habe zum Beispiel immer auch so eine quietschende Tür gehört. Oder wie unser altes Garagentor hat auch manchmal, ist auch auf dem Album erschienen. Ja, und so ein Raketenstart mehrfach. Das ist so dieses ganz tiefe, ja, wie wenn die Rakete halt gerade abhebt, dieses tief Brodeln und Brummen so. War auch ein paar Mal zu hören, glaube ich.
Aber wusstet ihr, dass Georg, der Bassist, Forellen mit den Zähnen aus Flüssen fangen kann?
Nee, aber jetzt
hat er etwas gelernt,
das, ne? Also Forellen mit den
Zähnen aus Flüssen. Sein Spitzname ist auch White Fang. In Anlehnung an Wolfsblut von Jack London. Und anscheinend kann der tatsächlich, weil er so eine Art Reißzahn vorne auch hat, tatsächlich Forelle aus dem fließenden Wasser rausholen.
Aber das ist ohne ein Mensch. Hände. Das ist ein Mensch.
Kein Bär.
Nein.
Also ein Isländer.
George, der Bassist, ich habe mir jetzt kein Video angeguckt, aber ich nehme an, das ist ein Mensch.
Ich
habe noch keinen Bär gesehen, der Bass spielt. Also.
Ja, gut. Der fängt dann.
Ich habe auch noch keinen Mensch gesehen, der Forellen mit den Zähnen fängt.
Also
fängt
da haben wir eine Forelle raus und dann fällt er erstmal ein Baum mit den Händen noch. Der klassische Isländer, wie man sich vorstellt.
Also ihr merkt, wir unterhalten uns mehr über alles andere als die Musik.
Das ist halt schwer irgendwie so, weil es ist auch alles recht ähnlich auf dem Album oder allgemein bei Sigur Rós. Ich glaube, wenn man so Zufallswiedergabe macht bei Sigur Rós über alle Alben hinweg, wird es vielleicht schwierig, da irgendwie Unterschiede zu erkennen. Ich habe es noch nie gemacht, aber so würde ich jetzt einfach einschätzen, dass die so ihre Art Musik haben und die klingt halt immer relativ ähnlich so.
Ah, speziell das Album ist schon ziemlich
einzigartig. Ja, das hat auch mehr so...
Sind die anderen Hörens, also nicht Hörenswert im Sinne von...
Ich glaube, die sind nochmal spezieller,
ja, ich glaube, die werden für dich weniger hörenswert, nochmal. Okay.
Wir waren bei Game of Thrones tatsächlich im Gastauftritt als Musikanten.
Also, habt ihr das gesehen? Ich hab's gesehen, okay. Ja. Haben da so rumgedudelt als so, ja, so Mittelalter-Musikanten halt sozusagen.
Okay.
Genau. Ja, aber nochmal, um auf das Live-Erlebnis einzugehen, du hast schon mehrfach gesehen, Christoph.
Ja, ich glaube dreimal.
Genau, und einmal davon zusammen mit mir. Waren wir da in der ersten Reihe gestanden beim St. Gallen-Festival? Mhm. Das war schon schön. Also live, und oder auch wenn man jetzt das Album gehört hat, wenn man sich das dann vorstellt, wie das live wirkt und dann in der richtigen Stimmung irgendwie, wenn es dunkel ist mit den Lichteffekten und so, dann hat es, glaube ich, schon nochmal eine richtig, richtig gute Wirkung und kann richtig gut sein.
Spielen die dann zu dritt live, oder?
Nee, ich glaube, die sind viel mehr,
oder? Ich glaube mehr. Ich glaube 5, 6, das sind noch Streicher, also je nach Tour wahrscheinlich auch, sind dann auch nochmal Streicher dabei oder der zumindest einzelne Zusatzinstrumente nochmal. Ich glaube, da, wo ich sie zuletzt gesehen habe, in Köln waren sie zu dritt oder zu viert. Mhm. Und das war halt aber auch nochmal, das war das erste Mal, wo ich sie im Prinzip auf einer Solo-Show gesehen habe. Das war schon nochmal ein ganz anderes Erlebnis als auf dem Festival. Also beim Festival hast du ja auch immer so ein paar Biertrinker im Hintergrund.
Was ist das für Publikum bei so einem Einzelkonzert von Sieg aus? Das habe ich mich auch gefragt. So, wer geht da hin?
So Mittelalter-Fans.
Nee, alle in so Mittelalter-Kutten und so.
Nee, gar nicht. Ist schon eigentlich
Ritter. So mittelalte Leute. Sagen. Mit der Axt und mit.
Nee, so, ich sag mal so zwischen
Morgenstern.
Mit der Axt ins Konzert fallen.
Mitte 30, Gummi-Axt halt. Viel Männer, Mitte 30 bis Mitte 50, so sehr normale. Ex-Studenten, teilweise so ein bisschen auf dem Studenten-Look hängen geblieben.
Sieht man denen das an, aber die.
Ja, jo, sieht man das.
Akademischer Abschluss eingebrannt.
Ja, klar, das sind halt so Topfschnitte und so. Das sieht man schon.
Ich entschuldige mich bei allen Akademikern.
Aber ja, also so war dann das Publikum. Und da war es halt ganz besonders so: die haben dann das Lied gespielt und das war eine extrem angespannte Atmosphäre. Da lag dann jetzt so dieses Flimmern in der Luft von diesem Klangteppich, den die dann so über den Raum gelegt haben. Und es war dann im Prinzip so, ist jetzt auch keine Musik, wo groß hier ein Pogo abgeht oder irgendwie wie die Leute tanzen oder so, sondern es war sehr ruhig und konzentriert. Und wenn das Lied fertig war, war dann teilweise so 2, 3 Sekunden einfach komplette Stille, wo, bevor dann der Applaus losgegangen ist.
Weil man auch nicht weiß, ob es fertig ist.
Ja, genau. Und dann war so eine Spannung in der Luft gelegen, bevor dann dieser Applaus aufgebrandet ist. Und das war schon ein sehr spezielles Erlebnis. Das
kann ich mir schon gut vorstellen. Also da, wenn die irgendwann noch mal so ein Solo-Konzert machen, dann würde ich sagen, haben wir drei was vor.
Ja,
oh, ja, doch, wir ziehen
das dich da mit. Das schon mal sehen, ja.
Ihr zwei vorher, 1, 2 Weinchen oder Bierchen.
Ja, also
der Wein der Folge kommt später noch, keine Angst.
Ja, meine Frau war auch dabei beim letzten Konzert, die fand es eher so medium.
Die wurde doch gezwungen, oder?
Ja, die wurde gezwungen.
Ja.
Aber die Umstände davon kommen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dazu. Kleiner Ausblick schon mal in die Zukunft.
Spannungsbogen.
Aber ich glaube, hier zum Album gibt es
gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir reden seit längerem nicht mehr direkt
über. Ich könnte noch sagen, dass Quellkur schwer, höher und verdaubar war für mich. Das tut nichts zur Sache.
Das Lied oder das Album jetzt?
Nein, das Lied.
Okay.
Also, der Song.
Dann auch ein Funfact. Wisst ihr, warum die Band Sigur Rós heißt? Habt ihr bestimmt gelesen. Nicht?
Das ist der erste Satz auf Wikipedia, glaube ich.
Ja, Wikipedia.
Ich lese ihn meist am dritten Satz.
Am Tag der Bandgründung wurde die Schwester von Jonsi geboren.
Ja, doch, ja.
Und die trägt den Namen Sigur Rós.
Wirklich?
Oder Sigur Rós. Weiß man nicht.
Sigur Rós. Spanisch, Sigur Rós.
Sigur Rós.
Andere Quelle sagen, es heißt Sieg und Rose.
Ja, vielleicht heißt die Schwester ja Sieg und Rose. Kann ja sein, dass das bedeutet.
Ja, so wie
Sieg Liebe Glinde. Zuhörerinnen, Zuhörer, falls ein Landsmann ja, von genau. Sigur Rós, der die Sprache beherrscht,
wenn der kurz Zeit hat, nebenher, wenn er gerade eine Forelle aus dem Fluss fängt.
Mit oder wenn jemand weiß, bei welcher VHS diese Sprache gelehrt wird, auch dafür sind wir dankbar.
Nun denn, Favoriten. Kommen wir auf den Punkt.
Das war hier auch anzugeben.
Das war hier auch anzugeben. Und ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich mich für das Lied 2.
Ja, bitte Namen.
Hrafntinna entschieden. In erster Linie, weil ich ganz am Ende auch die Bläserfraktion da sehr schön fand. Die auch, wenn man denkt, es wäre fertig und dann kommt dann nochmal dieser von diesen paar Bläsern da. Ich schätze, es war auch eine Posaune dabei. fand ich sehr schön, deswegen habe ich mich für das Lied entschieden. Ja.
Bläsersatz bei Minute 5 eher klassisch.
Ja, ja, schön. So nämlich.
Papa?
Wie immer, 2 Favoriten, Blabradur und Isyaki. Und am Ende war es doch, obwohl es sehr fremdartig war, Isyaki, was sich durchgesetzt hat. Und das habe ich auch tatsächlich noch mehrmals gehört.
Toll.
Seitdem.
toll. Das wäre auch mein Nummer 1 Lied für die Playlist gewesen. Ist auch ein Lied, was ich sehr gerne beim Duschen höre. Finde ich einfach auch ein sehr schönes Lied, was man einzeln hören kann. Also da bin ich ehrlich. Dann zwischen Platz 2 und Platz 3 gab es bei mir dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das heißt, ich darf jetzt noch ein Lied auf die Playlist setzen. Quakur, der Song zum Album, war bei mir dann Kandidat. Hat sowas Industrielles gehabt, was mich so ein bisschen an Nine Inch Nails auch wieder erinnert hat. Die referenziere ich hier übrigens ziemlich oft. Die müssen wir mal mit reinnehmen. Irgendwie erinnert mich alles an die. Wo ich auch glaube, dass das live ein ziemlich cooles Lied, gerade speziell gegen Ende hin ist. Aber der Track Nummer 7, Rastramur, ist dann letztendlich derjenige geworden, der für mich, wie vorhin schon gesagt, irgendwie was Positives hat, was Poppiges hat. Und der ist für mich jetzt dann die Wahl, die noch zusätzlich auf die Playlist kommt. Und ja, damit haben wir das erste Album schon mal abgehakt. Heute ist irgendwie echt eine sehr gelöste und spaßige Folge.
Wir haben es überlebt.
Ja, ich bin gespannt, wie es in den nächsten Blöcken weitergeht.
Ernsthafter.
Und ja, mal schauen, was uns da erwartet.
Und damit kommen wir zur Neuerscheinung, die ich beigesteuert habe. Eine Mannheimer Band, die 2014 gegründet wurde, Beyond the Black. Und die Scheibe heißt Horizons, erschienen am 19. Juni 2020, also brandfrisch.
Sag mal brandfrisch.
Sag man nicht.
Brandfrisch sagt
man. Brandneu oder druckfrisch oder so.
Aber brandfrisch ist auch
neu, brandfrisch.
Das merken wir uns.
Ja, brandfrisch ist das Wort. Mensch.
Das brandfrische
Album. Nochmal frisch aufnehmen. Nee, ich stehe dazu. Symphonic Metal Pop ist die Überschrift. Und das Erstaunliche an der Scheibe ist tatsächlich, Beyond the Black hat an der Stelle jetzt klar den Weg aufgemacht in Pop. Also ich glaube, dass es ganz viele Metal-Fans gibt, die jetzt brechen mit der Band. Bin relativ sicher, das ist vorbei. Ich glaube, dass da auch Wacken schwierig wird. Also mit der Scheibe hat man sich ganz klar jetzt ausgerichtet. Ist aber ein Trend. Es gibt mehrere Symphonic Metal Bands, die tatsächlich jetzt entscheiden. Ich glaube, dass da im Metal auch eine Richtung losgeht. Ich finde faszinierend Jennifer Harden. Also tatsächlich eine ganz junge Sängerin, die also über Stationen gekommen ist.
Hauptsächlich durch Kinderfernsehen. Ne?
Kika,
beste Super Stimme. RTL.
Und das ist schon echt spannend. Und dann in so einer Musik landet, das ist echt spannend. Aber die Frau hat echt eine, ich finde, super Stimme. Die macht
das auf jeden Fall.
Wie ging es euch?
Ja, gut soweit. Also gut. Konnte mich nicht beklagen, alles im grünen Bereich. Nee, also es war auf jeden Fall ein Album, was man relativ gut durchhören konnte, weil es auch wieder ein Album war, was sehr in sich geschlossen, in sich passend war. Das heißt, vom Hörerlebnis her war es doch sehr harmonisch. Das Problem für mich war, dass es einmal ein Stück weit sogar zu eintönig ein bisschen war vom Hören. Und das zweite Problem, dass mir die Art von Musik einfach nicht so gut gefällt. Also es war mir teilweise ein bisschen zu affektiert, zu gewollt, ein bisschen zu gedrückt. Es waren immer so Passagen dabei, wo ich dachte, oh, das klingt richtig cool. Und dann kam wieder irgendwie so ein Element mit rein, was es für mich dann wieder so ein bisschen zerstört, klingt jetzt sehr hart, aber ein bisschen weniger gut gemacht hat einfach. Das heißt, es war so ein bisschen letztendlich dann doch ein Stück weit ja, ein gehemmtes Erlebnis.
Liegt es am Symphonic oder am Metal?
An der Mischung. Also ich glaube, wenn man das voneinander trennen könnte, wären das vielleicht zwei ganz coole Musikrichtungen. Aber so kombiniert ist mir das teilweise doch einfach nicht so gut reingegangen.
Ja, da kann ich mich anschließen. Mir geht es ähnlich. Es ist mir alles immer so ein bisschen ja, zu drüber, irgendwie so zu dramatisch alles so. Das ist so dieses gewollte. Es ist alles, ich kann es gar nicht mal beschreiben. Ich habe aufgeschrieben, du wirst die Referenz verstehen. Es erinnert mich an den Anime Dragon Ball, an das Anfangslied oder irgendwie so. Das ist alles so, wo halt, keine Ahnung. Aber ich kann damit nicht so wirklich viel. Also ich konnte mich da auch, ich habe das, glaube ich, 2 oder 3 Mal jetzt nur gehört, das Album, weil es irgendwie mich überhaupt nicht so gepackt hat. Das war, wie du auch gesagt hast, es gibt so Stellen, die finde ich ganz, ganz gut und so, wo dann irgendwie auch die Gitarren da gut einsetzen, aber dann sobald es wieder dieses extrem dramatische und
so musicalhaft
auch. Ja, genau.
Und das sind auch noch nicht mal die Momente, wo jetzt auch die Stimme am besten klingt, sondern das sind für mich andere Momente, wo es so ein bisschen eher so von der Energie her auf mittlerer Flamme irgendwie gekocht wird. Da klingt es eigentlich am besten. Und dann kommt wieder so ein Schub rein, der das Ganze so drüber macht.
Aber ich glaube, das ist das Abdriften auch in die Pop-Schiene. Ich habe mir dann den Auftritt von Wacken nochmal angeschaut. Da war Metal im Vordergrund. Und da ist auch dann das Symphonic, passt dann gut dazu. Aber diese Anleihe von Pop, die da jetzt kommen, die sind schon schwierig. Kennt ihr Nightwish?
Ja.
Da ist es viel geradliniger in die andere Richtung. Ich glaube, Nightwish ist noch tatsächlich, wobei, ich glaube, die hatte jetzt einen Wechsel von der Sängerin. Da habe ich, glaube ich, schon gar nichts Neues gehört. Also da muss man tatsächlich sagen, man muss sich entscheiden, was man tut, aber na gut, man wird sehen, wo's hingeht. Aber trotzdem, ich denke, die Band wurde ja komplett nochmal neu besetzt 2016. Also bis auf Jennifer Harden hat niemand überlebt, in Anführungszeichen. Das heißt, die jetzige Besetzung hat mit der Gründungsband gar nichts mehr zu tun. Gründungsband ist im Umfeld der Popakademie Baden-Württemberg entstanden. Also mal wieder aus der Mannheimer Schmiede was Gutes herausgekommen. Erster Auftritt war in Wacken und dann schon Vorband von Saxon in Großbritannien. Saxon, sagt euch was?
Ja,
also ganz am Rande, aber...
Kennt man von so Wacken.
Ja, ist natürlich eine Kultband. Und dann 2016 aber auch schon als Vorgruppe von den Scorpions auf der 50-Jahre-World-Tour von den Scorpions.
Ne? Und das hat auf der Abschiedstour von den Scorpions.
Ja, die machen ja alle 3 Jahre Abschiedstour. Also, aber auch bei den Scorpions ins Vorprogramm zu kommen, ist, glaube ich, nicht ganz trivial. Also von daher, ich glaube, qualitativ gibt's da nichts zu mäkeln. Ja, natürlich den Weg über die Kika-Sommertour und irgendwelche Jugendfestivals, die sie gewonnen hat. Und dann auch tatsächlich in der Bob-Bob-Girl-Group Safia als beste Stimmegewinnerin ausgezeichnet. Das passt so gar nicht zu dem, was sie jetzt gerade macht.
Ich denke, es sind halt so die musikalischen Anfänge, wo sie halt gern gesungen hat. Und ich meine, ich glaube, so als Kind oder als junges Mädchen oder was, da wirst du noch nicht direkt...
Symphonic Metal.
Ja, genau, singt sie halt vielleicht gerne und dann hat sie mit der Zeit, schätze ich, halt entdeckt, was ihr so an Musik gefällt oder sowas.
Aber singen kann sie und beim ersten Titel Horizons kommt das, glaube ich, super auch raus. Also da hört man auch
den Umfang von... Das ganze Album, so die kann...
Richtig gut,
ja. Manchmal klingt sie nicht so, als wäre sie 25, sondern deutlich älter irgendwie. Mhm. Da stellt man sich so eine ältere Metal-Frau vor. So, ihr wisst aber, was ich meine.
So wie so Doro.
Wer?
Doro Pesch, das ist so eine Metal-Frau halt.
Ja, klar.
Also, das sagt mir leider wirklich gar nichts.
Sebastian. Nee.
Tut mir leid. Aber es gibt dann auch die Stellen, wo sie so eben nicht so klingt, sondern anders, aber trotzdem immer sehr, sehr gut gesungen auf jeden Fall. Was mir nicht gefallen hat, ist zum Beispiel bei Marching On dieser Männergesang, der da auch noch mit drin war.
Ist der Gitarrist, wo singt?
Ja, soll er nicht machen. Soll er nicht machen. Oder muss er nicht machen.
Ja, das klang für mich irgendwie so ein bisschen wie Ray Garvey, der einen Metal-Sänger imitiert.
Aber bei Marching On, dabei geblieben, ab 2.40, finde ich eine geniale Reise in verschiedene Harmonien und Tonlage. Also tatsächlich dann abgedriftet mit guten Übergängen in andere Harmonie und Tonlage. Finde ich ziemlich beeindruckend an der Stelle.
Und auch ein sehr, sehr schönes, schnelles Gitarrensolo in der Mitte. Das habe ich mir aufgeschrieben. Die Gitarre ist bemerkenswert schnell. Und also wir kommen halt, glaube ich, heute in der Folge noch zu vielen Stellen, an denen Gitarre eine wichtige Rolle spielt.
Möglicherweise.
Und das war hier auch eine, wo es mir mit am meisten aufgefallen ist, dass es was Besonderes ist. Ihr beiden als aktive Gitarristen könnt es vielleicht noch mal mehr zu schätzen wissen. Aber das hat mir an der Stelle wirklich auch gut gefallen in dem Lied.
Bei Welcome to My Wasteland ist, finde ich, der Metal-Ursprung noch am nächsten zu hören. Bei vielen anderen ist tatsächlich erst Abdrifte in die Pop-Ecke. You're Not Alone, das ist Musical, vorhin ist es angeklungen. Das ist so in die Richtung. Wobei ich mich da gefragt habe, also wenn ich das live mit einem Sinfonieorchester auf einer Bühne sehe, dann wäre das vielleicht wieder anders. Ich bin mir eh nicht sicher, ich habe es auch nirgends gefunden, ob das... mit dem Orchester eingespielt wurde oder ob es synthetisch gemacht ist. Da habe ich leider keine Quelle gefunden. War nicht zu sehen, ob da tatsächlich die Aufnahme mit dem Orchester erfolgt ist.
Ja, das Lied war mir auch, also You Are Not Alone, war mir ein Stück weit zu Santiano-artig. Das hatte so was Mittelalter-Musikartig, so ein bisschen ein Stück weit. Also das hat mir auch eins von den Liedern, die mir noch weniger gefallen hatten als der Durchschnitt jetzt auf dem Album.
Sollte es mit Wacken nichts mehr werden, können sie Mitglied 2 mit Misery, aber zumindest sich vielleicht noch für den ESC bewerben, weil das war für mich so ein absolutes Eurovision Song Contest Lied. Ich glaube, also entweder,
stimmt,
oder? Also ich glaube, es gibt immer mal wieder so ein paar Bands, die genau so klingen, die beim ESC dabei sind und dann irgendwie, keine Ahnung, 10. oder 15. oder sowas werden.
Drum so. Steht bei mir, wird eingefleischten Metalheads nicht gefallen.
Ja, also gerade so der Anfang war extrem, wo ich gedacht habe, so okay. Ja.
Da dachte ich, das ist featuring David Guetta.
Zwei Punkte für Germany oder so halt, aber immerhin.
Ne? Ja, gut.
Ja, bei Human habe ich mir notiert, beginnt mit der akustischen Gitarre eher verhalten. Ich frage mich, wo ist der Heavy Metal hin? Und für mich klingt es wie nach einer verlassenen Westernstadt, aber nicht 5 vor 12, sondern 12 nach 12. Das war so das Bild, das mir beim Hören gekommen ist. Und bei Golden Pariahs, das ist der Titel, der danach folgt, die ersten 10 Sekunden, aber wirklich nur die ersten 10, dachte ich, oh Mist, jetzt ist DJ Bobo am Start.
Ja, das war an einigen Stellen, wo man sich so gedacht hat, so huch, was passiert denn hier jetzt? Und dann ist es doch aber am Ende irgendwie doch immer wieder zu mehr oder weniger gleichen Refrain gekommen.
Ja.
Also es war immer mal wieder sehr große Überraschungsmomente dabei, auch wenn ich jetzt hier an das Lied denke, wo die Geigerin dabei war, I Won't Surrender, was mit Tina Gui, der Geigerin, aufgenommen, oder Bassistin, Cellistin. Einer Streicherin.
Oder Oboe.
Wird mit einer Streicherin aufgenommen. Das war auch wieder so ein ganz anderes Element. Aber dann hat es doch wieder ein Stück weit zu sehr dahin entwickelt, wo auch die anderen Lieder sich einfach, wo es die verorte, so gefühlt.
Ich war total naseweiß bei dem Thema, was um Gottes Wille ist ein Pariah bei Golden Pariahs.
Dachte ich, ist das ein Tier? Ich war auch naseweiß, habe aber nicht nachgeguckt. Was ist es
denn? Nicht nachgeguckt, okay. Das ist ein... Also es kommt aus dem Indischen und es ist ein Ausgestoßener, abgeleitet von der indischen Kaste der Pariah.
Okay.
Also, aber ich dachte, es wäre ein Tier. Ich habe mir da irgendwie so ein Vieh vorgestellt, das da irgendwo. Aber nee, ist ein Ausgestoßener.
Das klingt auch wie so eine Pferderasse so ein bisschen.
Golden Pariahs. Gut, haben wir das auch geklärt?
Ja.
Wollen wir dann ganz schnell zu den Favorites kommen oder drängt es noch jemand
von
noch Zusatzinformationen?
Nö, ich glaube, die
es wurde klar, was wir so
ja, denken. War ja meins, alles gut. Wir gehen schnell drüber. Was hat euch gefallen?
Für mich war es Out of the Ashes. Es hat so eine schöne Dynamik irgendwie und war für mich so das beste Lied, wo ich jetzt auch am ehesten nochmal hören würde, so der Rest.
Ja, unterschreibe ich. Das war auch meine Nummer 1. Das war für mich auch das Lied, wo die Stimme im Gesang einfach am schönsten rausgekommen ist und wo es am besten geklungen hat. Eine relativ klassische Powerballade. Und in der zweiten Hälfte ist es wieder ein bisschen zu sehr aktiv geworden für mich. Genau. Aber hatte trotzdem eine schöne Dynamik und war das Lied, was für mich auch am besten funktioniert hatte. Aber ich muss ja jetzt ein zweites Lied nehmen. Da war für mich das eben schon angesprochene I Won't Surrender, was zusammen mit der Streicherin aufgenommen wurde. Und es hat auch wieder ein bisschen, ja, einfach eine andere Note noch mit reingebracht. Hat mir persönlich auch besser gefallen als die ganz druckvollen, härteren Sachen an vielen anderen Stellen.
Wir haben eine Übereinstimmung. Von daher an der Stelle werde ich dann meinen zweiten Titel rausnehmen. Das ist Misery. Zugleich das erste. Nee, das war jetzt erst das zweite, war es. Also Misery war für mich gut und gern hörbar, obwohl es sehr starken Pop-Anleihe hat und ihr habt es vorhin bezeichnet als
ESC-Lied.
ESC-Lied.
Ja.
Vielleicht
das muss ja nichts
kommt
Negatives
es meiner
sein.
Generation entgegen. Also von daher wäre jetzt meine zweite Favorit gewesen, aber damit die Playlist so ein bisschen Abwechslung bekommt, dann nehmen wir das mit drauf.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, kommen wir jetzt noch zum letzten Album für heute. Stadium Arcadium von den Red Hot Chili Peppers. Ich habe ja lange überlegt, ob ich das als Hausaufgabe aufgeben soll, wegen der Länge von, glaube ich, knapp 2 Stunden, ein bisschen mehr. Ja, wie war denn so euer erster Höreindruck?
Ich bin froh, dass ich nicht geschieden bin. Meine Frau musste ganz viel leiden, eure Mutter. 2 Stunden intensiv gehört. Das heißt doppelt, also 4 Stunden, so, um überall was dazu aufschreiben zu können, zu sagen. Ja, man kennt sie ja, viele Titel kennt man. Und es war aber anstrengend. Ich habe es nicht 4 Stunden, sondern einmal am Stück gehört. Und es war schon aufwendig. Es ist ein Unterschied, ob man einfach Musik hört und sich nichts dabei denkt oder ob man denkt, Mensch, irgendwie muss ich ja doch was dazu sagen. Aber war angenehm, gibt Schlimmeres, nur die Länge hat mich so tatsächlich so ein bisschen geschafft.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Und aber was du eben auch gesagt hast, dass einfach nur das so im Hintergrund hören ist was ganz anderes, wie wenn man das so bewusst jetzt hört und sich Notizen macht dabei. Und es ist jetzt auch ein Album, was ich wirklich schon ganz viele Male gehört habe, auch jetzt ein paar Jahre nimmer aktiv gehört, immer mal wieder hier und da ein Lied, aber nie das ganze Album so am Stück, was ich früher wirklich oft gehört hatte. Das waren da 2 Einzel-CDs und ich glaube, die erste CD haben wir häufiger gehört als die zweite, also hier die blaue mit Danny California und Snow, häufiger als die rote gehört. Aber wenn man das Ganze nochmal so bewusst jetzt auch hört, mit ein bisschen Abstand, hört man ganz andere Sachen raus und hat teilweise auch ganz andere Empfindungen, sage ich jetzt mal, bei den Liedern, auch andere Einschätzungen, als ich es jetzt vorher vielleicht so gedacht hätte. Wobei dann für mich, ohne da jetzt zu sehr vorweggreifen zu wollen, speziell die beiden Lieder, die ich mir jetzt rausgesucht habe, für auf die Playlist zu setzen, sind Lieder, die ich auch schon von, ich sage jetzt mal von damals, auch als Lieblingslieder noch in Erinnerung hatte.
Liebes oder Lieblings?
Lieblings.
Ja, für mich war es halt, also ich meine, ich habe das Album auch immer mal wieder zwischendurch gehört.
Du musst dich aber nicht beschweren jetzt.
Ich beschwere mich nicht. Ich finde es auch immer noch großartig. Ich kann das den ganzen Tag durchhören, glaube ich. Weil es einfach so, jedes Lied für sich immer so ein, ja weiß nicht, für sich alleine auch stehen kann. So. Also da braucht es, wie bei anderen Bands zum Beispiel, braucht es ja immer den Albumkontext oder so. Aber da ist, glaube ich, wirklich jedes einzelne Lied kannst du rausnehmen und hast immer ein Lied, wo sehr gut alleine dasteht. So. Ja, vielleicht als kleiner Fakt dazu, John Frusciante, der Gitarrist, hat alle Soli, bis auf ein paar Ausnahmen, zum Beispiel bei Danny California, hat er alle im Studio improvisiert, die da gespielt werden. Und ich meine, es sind ja ein paar. Ich glaube, gibt es Lieder, wo kein Gitarrensolo mit dabei ist?
Ganz wenige, ja.
Vielleicht auf der B-Seite, aber.
Genau, das ist ja das Interessante. Es gab ja sogar noch eine B-Seite von dem Album.
Jetzt endlich. Cool,
wirklich, eigentlich waren es 38 Lieder. Das sind jetzt 28. Das heißt, es gibt noch 10 Lieder, die auf der B-Seite, glaube ich, veröffentlicht wurden. Oder 9 davon.
Haben wir Glück gehabt.
Die wollten es aber nicht, glaube ich, nochmal irgendwann später veröffentlichen, weil dann zu viel Zeit irgendwie dazwischen wäre oder sowas. Also es waren aber noch mehr Lieder angedacht auf jeden Fall.
Okay, aber jetzt mal vielleicht vorweg auch nochmal so als ein allgemeines Thema zum Album. Glaubt ihr, es hätte dem Album gut getan, wenn es ein bisschen eingekürzt gewesen wäre? Das heißt, wenn sie sich da ein bisschen eher beschränkt hätten und gesagt hätten, sie machen ein Album mit, sag mal, 11 bis 13 Liedern, von den beiden Hälften jetzt einfach so eine Art Best-of. Glaubt ihr, das wäre ein besseres Album geworden?
Ich glaube persönlich nicht, weil es so halt einfach so, das ist, glaube ich, das, ich meine, wenn die irgendwie über 40 Lieder oder was hatten oder eben diese 38 und dann haben sie davon schon das Best-of ausgewählt, ich glaube, das ist so das Beste, was man da, ich glaube, es gibt kein Lied, wo ich jetzt sagen würde, das kann man wegkürzen oder das bräuchte man nicht.
Ja, deswegen, wobei ich glaube, charttechnisch wäre schon, ja, okay, wenn sie es auf 3 Etappen veröffentlicht hätte, also dasselbe Material auf 3 Tranchen aufgeteilt, könnte ich mir vorstellen, dass das eine oder andere stärker hochgekommen wäre. So war es schlichtweg zu viel auf einmal. Und also die haben ja einen Erfolg, um Gottes Wille, aber ein Teil ist vielleicht auch verpufft an der Stelle.
Aus eigener Aussage vom Bassisten Flea ist das Album aber das Beste, was sie jemals gemacht haben. Ja. Also waren auf jeden Fall schon mal von sich selbst auch überzeugt.
Gut, ist ja auch irgendwie schlimm, wenn du als Band ein anderes Mindset hast und sagst, du auswählst so ein mittelgutes Album.
Ja, klar, ja, wobei gibt es auch. Gibt ja Bands, wo ich sage jetzt im Nachhinein, na gut, damals war das nicht so der Renner.
Weiß ich aber auch nicht, ob sie das heute jetzt noch denken. Klar. Also klar, in der Promophase und so nach der Veröffentlichung, dann stehst du da schon natürlich dahinter. Klar, aber logisch, heute mit dem Blick zurück, würde ich jetzt auch sagen, dass es nicht unbedingt das
Beste ist. Weil ich jetzt auch nicht weiß, von wann die Aussage ist. muss ich sagen. Also ob das direkt danach gemacht wurde oder ob das vielleicht irgendwann später gemacht wurde. Ja, war das letzte Album, glaube ich, bisher, was auch mit John Frusciante an der Gitarre aufgenommen wurde. Der wurde ja dann, oder hat die Band danach verlassen. Dann Josh Klinghoffer ist ja dann zur Band dazugekommen, der vorher als ja, Backup-Gitarrist oder als Live-Gitarrist noch mit bei Auftritten dabei war. Und jetzt hat ja aber wieder der Wechsel stattgefunden von Klinghoffer zu Frusciante. Und da
ich glaube, er ist Franzose und man sagt Frochant.
Frochant. Da können wir jetzt gespannt sein, was da als nächstes Album, ja, was da kommt.
Dass es live funktioniert hat, sieht man ja in ihrer in der Galaktik-Tour, die sie dann gespielt haben, von April 2006 bis August 2007. 151 Konzerte und Festivals in über 20 Ländern. Also wirklich auch über alle Kontinente hinweg. Da sieht man, das hat richtig eingeschlagen. Und ja. Ich glaube, live ist es auch nochmal eine,
ja, ich eine große leider, Nummer. Ich habe es leider noch nie live gesehen.
Ja, ich habe es schon mal live gesehen.
Ich habe nur Videos mir angeguckt, zum, unter anderem von 1999 bei 99 oder 89, irgendwo bei Woodstock. Und da stand Flea nackt auf der Bühne, nur mit dem Bass bedeckt quasi. Und der Anthony Kiedis singt nicht so gut.
Ja.
Und ich glaube, das liegt unter anderem an möglicherweise, vielleicht waren da Drogen im Spiel, vielleicht war Flea deshalb nackt.
Ja, also es ist, glaube ich, was man so aus Berichten hört, sehr wechselhaft. Also man, wenn sie einen guten Tag erwischen, dann sind sie wohl auch live wirklich absolute Spitzenklasse. Man kann sich halt aber auch nicht drauf verlassen und das weiß man halt auch im Ticketkauf nicht. Bei dem Konzert, wo ich es jetzt gesehen hatte, war im Rahmen von einem Festival, ich glaube, es war Rock and Pot oder sowas in der Art. Und es war so mittelmäßig. Also man hat sich sehr darauf gefreut, klar, aber es war jetzt kein Auftritt, der jetzt so ganz positiv in Erinnerung blieb.
Liebe Mit-50er, die jungen Leute hier sprechen von Woodstock, wissen aber gar nicht, was sie da von sich geben. Das war natürlich dieses nachgemachte Woodstock. Nicht das Original, das wir noch kennen.
Das Video stand halt nur dabei Woodstock.
Das ja, war doch dieses Woodstock. Arg schlimme Woodstock 98, wo 89, wo so viel schief gegangen ist. Also es war, ist glaube ich,
ja, aber beim Original Woodstock ging ab. Viel ja, schief, ja, definitiv. Hab mir jetzt gerade wieder den Directors gerade angeschaut. Sehenswert, was damals passiert ist. Also hammerhart.
Ja, aber man hat sich so auf die positiven Sachen konzentriert und das, was schief gegangen ist, da hat man sich gar nicht dran erinnert. Ist auch so eine Zeile, sag ich jetzt mal, aus der Fyre Festival-Doku, die ich auch sehr empfehlen kann, um hier auch mal wieder nochmal eine Fernsehempfehlung mit reinzubringen. Auf Netflix die Fyre Festival-Doku. Wirklich einfach furios, wie man so ein Ding an die Wand fahren kann. Und da hat der Veranstalter quasi auch Woodstock als Argument genommen und hat gesagt, ja, bei Woodstock sind auch Leute gestorben und alles war kacke und heute hat man das super in Erinnerung, wir ziehen das jetzt hier weiter durch. Und ja, beim Fyre Festival war es halt umgekehrt.
Aber auf jeden Fall ist es super toll, dass die Red Hot Chili Peppers Sea Shepherd unterstützen und sich tatsächlich für die Tiere im Meer einsetzen. Sea Shepherd, kennt ihr? Habt ihr mir zu Geburtstag geschenkt?
Ja, ist ein Begriff.
Klar. Ganz wichtig, Leute, die machen was Gutes, also unterstützen.
So, wollen wir jetzt nochmal kurz, habt ihr zu irgendwelchen Liedern was Spezielles, was ihr loswerden wollt?
Oh, ich habe circa 14 DIN A4 Seite Anmerkungen.
Dann fangt nochmal mit irgendwas an. Oder mit den wichtigsten, weil ich glaube, wir wollen jetzt nicht über jedes Lied einzeln sprechen, aber so ein paar Eckpfeiler oder sowas, was besonders herausfällt vielleicht, was stilistisch anders ist als die anderen oder sowas. Da fällt mir insbesondere ein Lied ein, aber fangt ihr erstmal an.
Also bei Danny California, schönes Oldschool-Solo, Riff am Ende, ein bisschen Hendrix-Style. Und die letzte 20 Sekunden, da brauche ich jetzt wieder die Hilfe von den Leuten draußen, die zuhören. Die letzten 20 Sekunden erinnern mich an ein Lied von Barclay James Harvest. Ich komme aber nicht drauf, ich habe Barclay James Harvest durchgehört, ich habe es nicht gefunden. Wenn es jemand adaptieren kann und weiß, was es ist, würde ich mich freuen. Ich gucke auch nochmal weiter. Also das klingt genauso, ich krieg's aber nicht hin.
Kontaktdaten. Auf Instagram familienalbum-podcast. Per E-Mail familienalbum-podcast@gmail.com.
Falsch, familienalbum.podcast.
Oh wow. familienalbum.podcast@gmail.com und auf Twitter heißen wir @familienalbum. Gerne hier die Antwort auf die Frage zu Barclay James Harvest und alle weiteren Feedbacks, Infos, Wünsche, Fragen an uns richten. Vielen Dank.
Genau, das Lied, auf was ich angesprochen hatte, was so ein bisschen rausfällt, ist das Lied Nummer 5 auf der ersten CD, Humpty Bump, was so ein bisschen extrem in die Funk-Richtung geht, wo die Red Hot Chili Peppers früher auch waren. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was so ganz arg diese alte Stilrichtung irgendwie hat. Der Rest ist alles mehr, ja, weiß nicht, Rock.
Ja, aber ja, also Rock, ist zum Beispiel bei Animal Bar nochmal auf der zweiten CD, das geht doch auch schon nochmal ziemlich stark in die Richtung. Also hier und da sind da immer wieder diese Elemente, wo es extrem funky wird und extrem, ja, wild auch einfach.
Bei Common Girl, da tanzen sie ja die Finger auf den Bass. Und das Lachen am Schluss ist aus Michael Jackson. Also das könnt ihr auch mal reinhören. Ja, ansonsten bei Slow Cheetah, die rückwärts laufende Gitarre. Das ist ein spannender Effekt. Ist euch aufgefallen? Bestimmt.
Nee, mir ist es nicht.
Nochmal hören, Slow Cheetah, da läuft die Gitarre rückwärts. Also das haben sie aufgenommen. Nochmal. Ja, bei dem Lied.
Ja, nee, aber ich meine,
an welcher Stelle, welche Sekunde aufgeschrieben.
Okay.
Das hört man aber. Also ich glaube, es war eher am Ende entgegen.
Ja, ich habe geschrieben, andersartige Gitarre. Konnte es nicht richtig zuordnen, aber ja, ich habe es
war rückwärts abgespürt. Okay. Irgendwie. Ja, er hat es gespürt.
Ja. Da müssen wir nochmal reinhören, auf jeden Fall.
Was hier natürlich schwer gefallen ist, auch eine Übung, die wir ja eigentlich immer gern machen, dass wir sagen, wir stellen irgendwelche Vergleiche auf und sagen, das klingt wie X oder Y. Ist
schwierig.
Das ist hier extrem schwierig gewesen, weil sie sehr einzigartig sind einfach. Also es klingt alles.
Aber liegt halt auch allein schon an der Stimme. Ich glaube, egal was für eine Musik die machen würden, man würde immer hören, okay, das sind die Red Hot Chili Peppers, weil halt die Stimme so, es gibt niemanden, der so in der Art auch nur irgendwie singt, glaube ich.
Ja. Also es klang extrem nach Red Hot Chili Peppers. Und der einzige Vergleich bei einem Lied, der mir aufgefallen ist, war bei Make You Feel Better. Das klang im Refrain ein bisschen nach den Ärzten. Vielleicht klingen die Ärzte aber auch einfach ein bisschen nach den Red Hot Chili Peppers hier im Refrain. Aber ich glaube, die Bands sind ungefähr gleich alt. Von daher hat wahrscheinlich keiner beim anderen abgekupfert. Aber ich fand es interessant, dass das sich so ein bisschen angehört hat, wie diese gute alte deutsche Band.
Ja, gibt auch so ein paar Anleihen bei Make You Feel, finde ich, das ist so Beatles-Style. Und der Titel vorher bei Ready Made, da weiß ich nicht, ist ein Akkordeon drin, also eine Slide-Gitarre auf jeden Fall. Also manchmal gar nicht so richtig zuordnenbar und das erinnert mich so ein bisschen an John Lennon, also auch Beatles-Einschlag. Kommen auch direkt hintereinander, vielleicht ist es Zufall.
Weiß man nicht, ne? Bei Lied 2, Snow, Hey Ho, das ist eines der legendäreren Lieder, glaube ich, von dem Album. Ich habe mal versucht, das zu spielen. Das klappt auch. So ein bis zwei Mal hintereinander. Aber wenn man das jetzt dann irgendwie 3 oder 4 Minuten durchhalten muss, dieses ganz bekannte Riff da zu spielen, da sterben dir irgendwann die Finger. Also da ist es wirklich unfassbar, wie man das durchhalten kann in dem Tempo, in dem es gespielt werden muss. Das so zu spielen, das ist halt einfach... Ja, ist halt einfach auch ein legendärer Gitarrist, der John Frusciante. Ja, Frusciante. Wie auch immer. Also es ist schon ein ganz, ganz großer seiner Kunst, muss man sagen.
Es gibt auch andere prickelnde Getränke.
Ja, genau.
We Believe beginnt jazzig, also da war ein Jazz-Einschlag drin. Bei Storm in a Teacup habe ich mal wieder Texte übersetzt und auf Deutsch kommt raus, du versuchst eine Dame zu sein, aber du gehst wie ein Sauerkraut.
Ja, das sagen sie sogar.
Sauerkraut ist tatsächlich auch Sauerkraut zu hören. Ich nehme an, dass das einen Bezug zu Deutschland hat, also höchstwahrscheinlich.
Ja, kann schon sein, du läufst wie ein Deutscher.
Aber wie geht ein Deutscher?
Naja, so
Sauerkrautmäßig.
Auf jeden Fall nicht besonders elegant, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Na.
Einmal habe ich Sacropop gehört. Sacropop, sagt euch was? Also
ich kenne das Sacrotar.
Ich hätte jetzt auch
irgendwas also zum Menschen, Reinigen. Die irgendwelche Popmusik in Kirchen machen. Aha. Bei Desecration Smile.
Okay.
Ja.
Interessant.
Ja, definitiv. Also wer weiß, was Sacropop ist, hört es vielleicht.
Die Kirchenband Red Hot Chili Peppers.
Und Tell Me Baby fängt so ein bisschen an, das könnte eine Spieluhrmusik sein, würde ich mir als Kind tatsächlich anhören, zum Einschlafen.
Ja, und dann stell dir jetzt vor, Sigur Rós singt darüber noch.
Ja, perfekt.
Wäre das nicht schön?
Absolut.
Das wäre wirklich jetzt hier die Kulmination unserer Alben.
Ja.
Das sind dann die dann irgendwelche Tablette nehmen müssen, wenn sie nur solche Dinge als Kind.
Ja, ich glaube, das Album ist halt einfach so... viel ja, auch,
dass
da wenn, eben, also man kann, oder ich habe es auch immer so gehört, ich habe es nicht hintereinander weggehört, sondern einfach angemacht und dann auf Shuffle gestellt, dass ich alles so durcheinander höre, weil es halt einfach, wie gesagt, jedes Lied für sich kann man hören, jedes Lied für sich hat eine Daseinsberechtigung, ist gut, es gibt immer gute Gitarren-Soli, von daher speziell irgendwie noch mehr sagen müssen wir, glaube ich, nicht. Oder können wir vielleicht auch nicht.
Schwierig, also wie gesagt, gibt es ganz viel, wo einem aufgefallen ist, aber jetzt wollen wir niemand langweilen. Ne?
Eben, deswegen kommen wir doch direkt zu den Favoriten, was mir sehr schwer gefallen ist, aber ich habe mich für was entschieden, aber fangt ihr erstmal an, falls ich vielleicht...
Alter vor Schönheit, damit komme ich.
Ach, danke.
Langes Album, viele Titel, von daher auch einige Möglichkeiten. In der engeren Wahl war Humpty Bump, Tell Me Baby, Animal Bar und Storm in a Teacup. Und am Ende des Tages, fett kursiv und unterstriche, Storm in a Teacup ist mein Favorite.
Hat mir auch gut gefallen. Das hat so ein bisschen, so einerseits so ein bisschen Beastie Boys Elemente, ein bisschen Grunge Elemente, die da noch mit drin sind. Die Nine Inch Nails habe ich hier an der Stelle nicht gehört.
Sorry, ich krieg den Namen nicht mehr raus.
Ja, kommt noch, wenn es
so dran kommt. Ja, ist mir klar, es war eine Drohung.
Ja. Bei mir war es eins, oder das Lied eigentlich, was mir auch von früher, als ich das Album erstmals gehört hatte, als Lieblingslied in Erinnerung war und was sich auch wieder bestätigt hat, ist ein Lied, was im Aufbau sehr besonders ist. Also es steigert sich extrem. Der Refrain ist, glaube ich, nur einmal kommt er vor im Lied, ziemlich gegen Ende. Ist auf der ersten Hälfte des Albums, beziehungsweise auf dem ersten Teilalbum, Lied 13, Wet Sand. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und soll für mich auf die Playlist kommen.
Dann haben wir drei verschiedene Favoriten. Bei mir ist es auf dem zweiten Album, also auf der zweiten Hälfte, auf der CD2 Mars. Die Alben heißen nämlich Jupiter und Mars, das haben wir noch gar nicht dazu gesagt. Es ist Lied 6, Ready Made. Insbesondere auch wegen dem Gitarrensolo am Ende, wo vorher noch der Ausruf Take It Away, Johnny gemacht wird und dann Frusciante eben dieses famose Gitarrensolo hinlegt. Deswegen habe ich mich für das entschieden. Von daher haben wir jetzt wieder drei neue Lieder für die Familienalbum-Playlist und haben, würde ich sagen, die Alben für heute soweit abgehakt.
Prima.
Das ist sehr schön.
Das bedeutet auch, dass wir, ja, wie immer, ganz am Ende nochmal zu einem der Highlights der Folge kommen, nämlich der Vorstellung der Hausaufgaben für die kommenden 2 Wochen.
Trommelwirbel.
Und ja, Papa, du hast vorhin schon mal so ein bisschen gegackert und jetzt musst du auch legen.
Ja, ich lege gern.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich möchte, dass ihr euch einen Künstler anhört, der leider nicht mehr lebt, der aber in diesen Tagen 50 Jahre alt geworden wäre.
Ich dachte, er ist ein Udo Jürgens.
Nein, beinahe hätte ich gesagt, ähnliche Richtung, das wäre eine Beleidigung. Es geht um Roger Cicero in diesem Moment, einer der begnadesten Jazz-Sänger, die wir hatten. Und speziell eine ganz andere Musik, aber bitte lasst euch drauf ein in diesem Moment von Roger Cicero.
Spannend. Gut, Sebastian?
Okay, ich habe die Neuerscheinung, die ich auswählen sollte. Und habe mich dafür was entschieden, wo ich selber noch nicht kannte und aber heute mal so ein bisschen quer gehört habe und sehr interessant fand. Und zwar ist es das Album No Song Without You von Honne, also H-O-N-N-E.
Noch nie gehört.
Ja, ich auch nicht, bis heute Mittag. Ich habe nämlich heute Mittag nochmal so geguckt, was ist so die letzten Wochen rausgekommen. Aha. Und da fand ich sehr spannend, was ich so quer gehört habe. Von daher No Song Without You
Ursprung?
Von Honne. Wie Ursprung.
Wo kommen die her?
Wer ich glaube aus Amerika.
Das aus sind, Bad Honnef hätte ich
das sind, das sind so zwei US-Amerikaner, die aus
Bad Honnef.
Die so ein bisschen elektronische Musik machen.
Okay.
Aber wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Sehr abwechslungsreich auch so vom Querhören. Da seid mal gespannt. Ich bin selber auch noch gespannt, aber wird, glaube ich, ganz, ganz gut so.
Das ist ja eine spannende Woche.
Da Trommelwirbel, da hat uns drauf. Noch einer jemand auf die Folter gespannt, nämlich der Christoph.
Ja, es wird jetzt ein bisschen länger, der Teil meiner Vorstellung. Ich habe ja vorher noch schon mal so die eine Geschichte angedeutet.
Da waren wir so schnell mit
an. Und eine andere Sache habe ich in der Pause angedeutet. Da komme ich jetzt zu allem nochmal dazu. Beginnen will ich aber mit der kleinen Einordnung. Bei mir ist ja der Klassiker diese Woche. Und es ist ein moderner Klassiker. Ich würde behaupten, das jüngste Album, was wir bisher in der Kategorie Klassiker dabei hatten, nämlich aus dem Jahre 2017. Es ist kritisch, von den Kritikern sehr gut bedacht worden. Ich lese einfach mal eine Reihe von Publikationen vor, wo es in der Hitliste oder in den Top-Alben des Jahres 2017 in den Top 2 gelandet ist. Consequence of Sound, Cosmopolitan, Entertainment Weekly, The Mercury News, No Ripcord, NME, Pretty Much Amazing, Stereogum, Melty, Uprox, The Independent, Interview, The New Zealand Herald, Pop Matters, The Ringer und das Rolling Stone Magazine. Überall dort war das als eines der zwei besten Alben des Jahres, war auch kommerziell ziemlich erfolgreich. Und an der Stelle kommt die erste Überleitung, weil
den, wie er sich freut.
Den geneigten,
das müsstet ihr sehen.
Den geneigten Hörern ist es aufgefallen. Wir haben heute noch keinen Wein der Folge gekürt. Und an der Stelle ist es hier ein Sauvignon Blanc aus dem wunderschönen Land Neuseeland. Wenn man mich fragt, das schönste Land der Erde. Ja, der heißt einfach nur Sauvignon Blanc of New Zealand. Der hat gar keine weitere Bezeichnung. Aus Marlborough kommt der, also aus dem Norden der Südinsel Neuseelands. Das ist der Wein der heutigen Folge. Sehr gut, hat eine gute Säure mit dabei. Lässt sich wirklich sehr schön trinken, können wir nur empfehlen. Ja, aber die Künstlerin, noch ein Hinweis, kommt aus Neuseeland. Und das Album, um das es geht, ist Melodrama von Lorde aus dem Jahre 2017.
Heißt sie nicht Lordi?
Nein, heißt nicht Lordi. Das habe ich halt extra nochmal nachgeguckt. Ist auch nicht die finnische Monsterband, die den ESC gewonnen hat. Ah, den ESC haben wir heute auch schon referenziert. Ja, und die letzte Geschichte, die ich jetzt hier noch schuldig bin, ich habe vorhin angedeutet gehabt bei Sigur Rós, dass meine Frau mit mir auf dem Konzert war und es hat ihr überhaupt nicht gefallen. Einen Tag, nachdem wir auf dem Sigur Rós Konzert waren, waren wir in derselben Location auf dem Lorde Konzert, was durchaus kurios war. Also zweimal selbe Location an zwei Tagen, extrem unterschiedliche Musik. Es würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob es noch einen weiteren Menschen gab, außer vielleicht an den Getränkeständen, die an beiden Tagen die Konzerte besucht hatten von Sigur Rós und von Lorde. Wahrscheinlich nicht. Aber war auch auf jeden Fall ein ganz anderes Konzert. Näheres werde ich dann nächste Woche erzählen. Auf jeden Fall die Hausaufgabe ist der moderne Klassiker Melodrama von Lorde. Und damit haben wir, glaube ich, unsere Pflicht für heute getan und alle Punkte, die zu unserem Podcast gehören, abgehakt. Habt ihr noch was hinzuzufügen?
Wir sind schon ganz schwer am Googlen zu gucken, wer ist Lorde.
Nee, mir ist es bekannt.
Ah ja, natürlich.
Also ich kenne die. Klar. Ich habe da ein bis zwei Lieder in meiner Alltime-Playlist hinzugefügt. Also ich wird, glaube ich, eine gute Woche insgesamt.
Hast du wirklich eine Alltime-Playlist?
Ich dachte, natürlich. Du sagst es immer nur so. Nee, ich habe wirklich eine Alltime-Playlist, die heißt Silvester. Weil ich die einmal zu Silvester erstellt habe.
Nach dem berühmten Schauspieler Stallone.
Oder genau, was? Und die hat mittlerweile, Moment, ich gucke jetzt mal kurz nebenbei nach, wie viele Lieder da aktuell drin sind. Also sie geht 13 Stunden 57 Minuten. Und da sind so, mal fliegt mal auch was raus. Es sind aber natürlich auch so, wenn man das bei einer Party im Hintergrund hat, auch sowas wie DJ Bobo, There's a Party oder hier Dr. Alban.
Ich entschuldige mich sehr für drin. Meine Kinder.
Und gerade während wir das hier aufnehmen, hat uns vor 7 Minuten nochmal die Jungs von Das Moped geschrieben. Deswegen würde ich sagen, wir schließen jetzt hier die Aufnahme und besprechen das weitere Vorgehen. An der Stelle wünsche ich allen Hörern noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Erscheinen.
Adios, gehabt euch wohl.
Tschüss.
Tschüss.
Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.